embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Oh, was haben sie für einen schlechten Ruf, die Gefühle. Gerade in der Schweiz, gerade als Reformierte und in so vielen anderen spirituellen Traditionen auch, werden sie am besten ignoriert, wegmeditiert oder gar ausgeschalten. Bis unser Leben in gleichförmigen Bahnen verläuft, schön planbar, erwartbar, ohne große Ausschläge bitte. Beige halt. Ziemlich langweilig halt, nicht? Jana Horstmann, meine Kollegin bei RevLab, hält dem mit ihrem Sein und ihrem Podcast I Feel You entgegen. Unser Gespräch ist ein Plädoyer für Gefühle und den angebrachten Umgang mit ihnen.
Hallo Jana.
Hallo Lila.
Ich freue mich sehr, heute mit dir eine Holy Embodied-Folge aufzunehmen und habe so in der Vorbereitung gemerkt, ich weiß eigentlich gar nichts von dir, außer ich finde dich toll, Punkt.
Das ist ja schon mal ein schönes Kompliment einfach.
Oder?
Voll.
Okay, eine Sache weiß ich, du warst mal Pfarrerin in Hamburg, stimmt das?
Genau.
Und vielleicht knüpfe ich irgendwie da an mit der Frage, gibt es für dich sowas wie spirituelle Heimat?
Das ist natürlich als Pfarrerin, ich bin ja nach wie vor Pfarrerin, ich arbeite nur gerade nicht als Pfarrerin, irgendwie total wichtig, sich das selber zu fragen und sich selber darüber Gedanken zu machen. Und ich habe tatsächlich im Beruf immer mehr gemerkt, wie mir das auch ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber ich habe, glaube ich, eine spirituelle Heimat, ich habe spirituelle Praktiken oder ich habe Orte oder Situationen, auch spirituelle Situationen, in denen ich mich sehr wohl fühle, die mir, glaube ich, ein Gefühl von Heimat, von Verbundensein mit dem Konzept von Gott oder einer transzendenten Entität in der Welt, wie auch immer, aber auch verbunden mit mir selbst, wo ich dieses Gefühl empfinde.
Wenn du sagst, spirituelle Situationen, kannst du da ein Beispiel geben?
Ja, voll. Ich setze mich unheimlich gerne in Kirchen auf den Boden, also nicht in Bänke, sondern auf den Boden und zwar vorne am Altar. Also ich nehme gerne Kontakt zu dem Boden auf dem ich sitze oder auf dem ich stehe, auf dem ich gehe und das halt auch besonders zum Beispiel in Kirchen oder auch liegend manchmal auch, also so sich auf die Altarstufen legen. So eine Verbindung zu dem Boden, aber auch zu diesen Stufen hin, zu diesen besonderen Bereichen zum Beispiel. Das ist spannend. Was ich total gerne mache.
War für dich das immer schon so ein Empfinden, Spüren, Fühlen?
Voll. Also ohne ging es nie gefühlt. Ich hatte ein schlimmes Burnout und das war eine Phase, in der ich halt nicht mehr wirklich viel gespürt oder gefühlt oder empfunden habe. Und das war dann quasi auch erstmal wieder ein Weg, dahin zurückzukommen. Aber eigentlich war das Fühlen und Spüren und Empfinden immer da.
Wow. So,
sei es von dem Boden, von den Räumen, aber auch von mir selber. Ich singe auch unglaublich gerne alleine in Kirchen. So, ich hab auch meine Lieder oder Melodien, die ich dann immer singe. Und das hat natürlich auch was total mit dem sich selbst spüren zu tun. Also die eigene Vibration, die Stimme hören, sich selber in dem Raum wahrnehmen. So einfach sehr sinnesverbunden sein mit mir selbst und mit meiner Umgebung. Ja, voll.
Wow. Ich finde das extrem faszinierend. So als eine, die in der Schweizer reformierten Tradition aufgewachsen ist. Ich bin so, wow. Das war ein hartes Erarbeiten von genau dem, was du jetzt beschreibst. Und so auf diesem Hintergrund macht es wie noch mehr Sinn, dass du den Podcast I Feel You machst.
Voll,
oder?
Voll, genau. Ja, der Podcast war mir irgendwie total ein Anliegen, weil ich merke, dass dieser, also jetzt mal Fachwörter benutzen, dieser leibphänomenologische Aspekt.
Nice.
Sorry.
Na.
Dass der irgendwie in vielen Kirchen oder bei vielen Glaubensthemen einfach komplett außer Acht gelassen wird. Und ich finde, das stimmt einfach nicht. Also ich finde halt, dass Spiritualität und auch Glaubenspraxis voll ist von diesen Dingen. Also wenn wir jetzt ganz klassisch über Abendmahl nachdenken, ich meine, da essen wir und trinken wir und verbinden uns über das, was wir essen und trinken, mit den Menschen, aber auch irgendwie mit unserer Idee von Gott, wie auch immer. Und wir singen und wir beten, wir bewegen uns, wir sind in einem bestimmten Raum. Und für ganz viele ist es was total Verkopftes geworden.
Absolut, ja.
Und das hat ja aber eigentlich, also für mich hat das nichts mehr mit dem zu tun, wo es vielleicht auch herkommt, weil ich denke immer so, wenn es darum geht, was ich wahrnehme und wenn ich sage, irgendwie ich hatte eine Begegnung oder ich habe irgendwie was Göttliches, eine göttliche Atmosphäre gespürt, dann ist das nichts, was ich irgendwie in meinem Denken erfassen kann. Also, so.
Ja.
Sondern das sind immer Momente, wo ich was spüre, wo ich irgendwie in meinem Leib oder in meinem Sein betroffen und begegnet bin. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie was gelesen habe und denke, ah, da hat sich gerade in einem Text oder in einer theologischen Abhandlung mir Gott offenbart.
Bei Karl Barth eher nicht.
Voll, genau.
Sorry.
Ja, ja, also ich kann das lesen und denken, ja, das ist klug oder ja, das ist richtig und ja, das ergibt Sinn. Aber das heißt noch lange nicht, dass mir dann irgendwie Gott begegnet oder ich besonders verbunden bin mit der Welt.
Und dieser Zugang, dieser unmittelbare Zugang auch zum Sein, zu Gott, nenn es wie du willst. Du sagst, das war für dich immer schon so erlebbar, also seit Kind, oder?
Ja, voll. Ich glaube, ich war immer sehr
so gut.
Ich war immer, glaube ich, total verbunden und total in meinem Körper so. Ich habe mir ein bisschen was habe ich mir erarbeitet mit der Zeit. So, ich glaube, das Spielerische und das Erleben und das Fühlen und Spüren und das Singen zum Beispiel auch, das war immer da und das war immer Thema. Was sich zum Beispiel entwickelt hat, ist eine Vorliebe für Essen. Ja. Ich finde Essen so gut.
Ja. Siehst du, darum mag ich dich.
Ja. Aber früher zum Beispiel war es so, dass ich halt, also ich war halt so eine Bohnenstange, ich war halt irgendwie groß und dünn und habe halt nicht viel gegessen so. Und das habe ich mir dann so ein bisschen mit der Zeit erarbeitet, dass ich so gemerkt habe, ja, es gibt Dinge, die schmecken einfach unglaublich gut und es gibt verschiedene Texturen und es gibt verschiedene Konsistenzen und ich finde nicht alles geil, aber meine Schwester hat irgendwann mal gesagt, wenn wir zusammen unterwegs sind, zumindest musst du alles probieren. Du kannst dann auch sagen, es schmeckt dir nicht, aber du probierst es. Und das finde ich so einfach dieses Schmecken mit allen Sinnen und Riechen und Fühlen und ja. Und also ich in allen Bereichen, auch in Bezug zum Beispiel auf Sexualität irgendwie, das Fühlen, unglaublich wichtig. Ich bin ein total leiblicher Mensch. Also ich bin entweder mit meinem ganzen Körper lebendig und fröhlich und da, oder ich bin mit meinem ganzen Körper traurig oder ich bin mit meinem ganzen Körper auch im sexuellen Bereich wollüstig oder sehnend oder auch hungrig, keine Ahnung. Ich glaube, ja.
Ja, das Sein und das Erleben vom Sein, das, wie du das so schön jetzt illustrierst, das schließt alles mit ein. Also es ist nicht dann eben plötzlich ein Bereich ausgeklammert, so Sexualität, na, das gehört nicht dazu, da sind wir nicht so lebendig, da sind wir eher beschämt, sondern so, ja, das ganze Leben, das ganze Sein gehört dazu und der Reichtum an Dingen, die man da erleben kann, ist mindblowing. Wie erlebst du das, seit du in der Schweiz lebst? So, du mit deinem sehr sinnlichen Zugang. Gibt es da vielleicht einen Unterschied? Oder?
Ich glaube, ich würde es jetzt nicht am...
Du musst nicht diplomatisch sein.
Na gut. Ich komme ja aus Norddeutschland und die norddeutschen Menschen sind jetzt auch nicht, also wir sind jetzt keine Rheinländer, wir kommen nicht aus Köln und ich bin jetzt auch nicht überschwänglich und sofort mit jedem per Du oder sowas. Das jetzt auch nicht.
Das wäre ein paar Schritte viel.
Genau, so das jetzt auch nicht. Von daher passt das, glaube ich, schon so ganz gut mit Norddeutschland und Schweiz. So. Aber ich erlebe Schweizer schon auch, dass sie sich sehr viel zurücknehmen. Mit Emotionen, mit ihrer Leiblichkeit, mit allem, was irgendwie auch gerade da und präsent ist. Und also man soll sich jetzt nicht selber loben, aber, aber ich glaube jetzt zum Beispiel hier in der Arbeit, die ich habe, in dem Team, ist es, glaube ich, gut, dass ich da bin, weil ich da eine Sensibilität für habe und das auch offen zeige und auch offen mit dem bin, wie es mir gerade geht, ob ich gerade einen guten Tag habe oder einen schlechten Tag oder wie es gerade ist. Und damit vielleicht eben auch für andere Menschen der Raum gegeben wird, da irgendwie, also nicht so streng mit sich selbst zu sein. Mhm. So. Genau, weil ich erlebe, die SchweizerInnen oder viele Menschen, die hier leben, die ich so jetzt ein bisschen mehr kennengelernt habe, so dass es wichtig ist, sich auch selbst zurückzunehmen, damit irgendwie alles gut ist und alles gut funktioniert und alles reibungslos ist und sehr professionell ist. So, weil alles, was irgendwie emotional, und das ist ja auch eine total feministische Geschichte, alles, was irgendwie emotional ist, ja. Kann ja nicht mehr professionell sein oder kann ja nicht seriös sein zum Beispiel. Und da sind wir dann ja auch ganz schnell in so, eben wie gesagt, Feminismusdebatten, so, dass sowas eben total abgewertet wird als nicht sachlich,
genau,
zum Beispiel.
Genau, genau.
Was ja aber totaler Quatsch ist.
Absolut.
Und ich glaube, das kann in einigen Bereichen oder für einige Menschen vielleicht hilfreich sein oder befreiend zu sein, sich mit Menschen zu umgeben, die da irgendwie sensibel dafür sind oder auch so die eigene Emotionalität auch bewusst zeigen können und sehr unmittelbar mit sich selbst und auch mit dem eigenen Körper sein zu können. Mhm. Ja.
Da steckt ja oft eine große Angst dahinter oder davor, so sich so, ja, verletzlich zu zeigen oder sich so ganz zu zeigen, wie man halt jetzt in dem Moment ist.
Klar, dieses Gefühl irgendwie, ich bin zu viel mit dem, was ich bin, mit meinen ganzen Ängsten, meinen Sorgen, meinen Hoffnungen, meinen Erwartungen, die ich vielleicht an andere habe, obwohl ich weiß, dass ich die nicht haben soll. Natürlich habe ich die. Und meinem Wunsch nach Anerkennung und Zuneigung und Nähe und Gemeinschaft. Also ich meine, wir haben das ja alle irgendwie in uns. Und das irgendwie permanent zurückzuhalten, ist halt auch einfach nicht gesund.
Nein, und das ist ja dann letztlich nicht nur ein Schweizer Ding, sondern das, oder diese Angst oder sich zuzumuten, dass ich, egal wo ich auf der Welt unterwegs bin, sehe ich das genau gleich.
Voll.
Und ist es das, was du mit dem Podcast versuchst, auch etwas erfahrbarer zu machen, dass es voll okay ist, einfach so zu sein, wie du bist?
Deswegen heißt
das habe ich
ja
jetzt
so
gar nicht schön formuliert. Ups.
Alles gut. Na, deswegen heißt
meine
es ja
Eloquenz.
Auch so, dieses I feel you. So, ja. Das ist okay, mit dich verletzlich zu zeigen, mit dem, was du bist, dich zuzumuten. Mhm. Ich habe eine Folge mit einem Kollegen über Liebeskummer gemacht. Jeder Mensch hat mal Liebeskummer gehabt und jeder weiß, wie scheiße das ist. Mhm. Und das fühlt sich für niemanden gut an. Und das ist ja so ein Moment, so, da komme ich, also da alleine gut durchzukommen, ist Quatsch. So, ich muss mich Menschen zumuten dürfen und können. Und ja, das heißt nicht, dass ich dadurch vulnerabler bin oder sensibler sein muss oder unseriös bin oder was weiß ich, sondern das heißt einfach nur, dass ich viel Mensch bin.
Mhm. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung, wenn genau das wirklich mal geschieht. Also, oder wenn du genau das wirklich mal erlebst, so dieses quasi dich ganz in dieses Support-Netz reinschmeißt, so, hey, ich kann im Fall jetzt einfach nicht. Und das ist mir auch völlig egal in diesem Moment. Und zu merken, ah, das, ja, es hält.
Voll.
Also seien das jetzt bloß die Menschen, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber da es ist, was auch immer es ist, hält. Und ich finde, das ist für mich zum Beispiel, in meinem Leben war das eine unglaublich wichtige Erfahrung, so zu merken, ich kann tatsächlich loslassen, also wirklich loslassen, weil es halt auch in jenem Moment nicht anders ging und bin da getragen. Auch eine durchaus spirituelle Erfahrung. So.
Voll. Hat dich das mehr vertrauen lassen dann danach? Oder was hat es dann mit dir danach gemacht? Oder warst du dann, hast du das Gefühl, danach mehr bei dir sein zu können? Oder warst du dann auch froh, irgendwann nicht mehr getragen sein zu müssen?
Also der letzte Punkt auf jeden Fall, ja. Ja. Und es war jetzt nicht einfach so, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich vertraue jetzt voll.
Ja.
Es war ein sehr vielschichtiger, und es bleibt, ich glaube, es ist immer noch so im Gang, ein sehr vielschichtiger Prozess mit ganz vielen verschiedenen Aspekten auch, so von eben Vertrauen, nicht Vertrauen, andere Menschen alleine und so. Das ist sehr eine fein verwobene Angelegenheit, wo auch nicht immer ganz klar ist, was ist was.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob dir deine Emotionen immer so glasklar
überhaupt
sind.
Nicht.
Ich bin froh.
Überhaupt nicht. Also sie sind da und dann sind sie meistens sehr überwältigend und sehr allumfassend.
Mhm.
Und dann versuche ich zu schreiben oder zu reden oder zu malen oder irgendwas Kreatives zu tun, um meinen Kopf zu sortieren, beziehungsweise meinen Kopf erstmal leer zu machen und dann irgendwie zu sagen, okay, wo ist das eigentlich gerade? Was ist hier gerade los? Was ist passiert? Ja, voll.
Ja. Triffst du da manchmal auch so Knäuel an, die jetzt nicht, auch wenn der Kopf leer ist und auch wenn du schreibst und malst und was auch immer, die nicht einfach so sich auseinandersortieren möchten?
Voll. Und ich glaube, die bleiben. So. Also ich kenne meine Knäuel.
Ja.
Und dann gibt es, glaube ich, Phasen, in denen ich die so ein bisschen entwirren kann und mal das Gefühl habe, okay, ich sehe die einzelnen Stränge offen liegen. Und dann gibt es Phasen, wo es sich auch einfach wieder weiter zusammenzieht. Und ich glaube, es sind einfach so die Themen, die immer da bleiben.
Mhm.
Und ich habe, glaube ich, gar nicht den Anspruch, dass sich das irgendwann löst. Sondern dadurch, dass es da ist, weiß ich, dass ich da irgendwie, dass ich damit umgehen muss. Und wenn ich mich nicht gut um mich selber kümmere, dann wird das Knäuel härter und fester und dann denke ich mir so, fuck.
Upsi.
Das ist nicht gut, Jana. Das machen wir jetzt mal nicht.
Ja. Ja.
Und da, ja, ich glaube, ich habe gar nicht den Anspruch, da irgendwie rauszukommen oder zu sagen, so, ich muss das unbedingt komplett entwirren. Weil, also ich meine, wir kommen ja auch alle mit irgendwelchen familiären Dispositionen in das Leben irgendwie gerutscht. Und nehmen Sachen von unseren Großeltern oder Eltern mit, sind von Geschwistern geprägt und anderen Kindheitserfahrungen. So, ich muss mir gar nicht vormachen, dass ich irgendwann so ein Leben führen werde, wo ich so, keine Ahnung, so eine Hochglanzküche habe und nur noch beige Klamotten trage. Das wird nicht passieren.
Die beigen Klamotten. Wann ist es passiert, dass beige...
Keine Ahnung.
Schön, wo, also
ich glaube halt, das
also
haben,
klar, aber
weißt du, ich glaube, das haben so junge Erwachsene übernommen von den Rentnern, von den PensionärInnen, weil die tragen ja eigentlich immer beige.
Ja.
So, und ich glaube, die haben das übernommen, weil das eben einfach unmittelbarer Ausdruck von mein Leben läuft sehr in gedämpften Bahnen ist. Weißt du? Das ist ja für so ein, das ist so ein vor sich hin wabern und ohne große Ausschläge.
Ah, das ist quasi das nach außen tragen von, wie heißt das, Equanimity. Ich bin im Gleichgewicht.
Ja, voll.
Ich bin in der Balance.
Voll, genau. Und ich glaube, das Beige steht für mich so dafür so ein bisschen. Also in meinem Kopf ergibt es total Sinn.
Ja, jetzt macht es schon Sinn, ja. Weil das ist ja, je nach Tradition, ist es ja genau das, oder scheint das Ziel zu sein, oder? Dass du dann beige unterwegs bist.
Vielleicht ist beige die Farbe, die wir alle irgendwann annehmen sollen. Vielleicht sind wir irgendwann, wenn wir mit uns selbst und den göttlichen Atmosphären vereint sind, sind wir vielleicht beige. Also ich glaube nicht, dass das Ziel ist. Überhaupt
ich
nicht.
Ich glaube auch nicht.
Nein. Aber vielleicht denken Menschen, dass das Ziel ist.
Ja, und es ist ja auch unglaublich verlockend, dieser Spur zu folgen, der beigen Spur. Es ist so verlockend zu denken, wenn ich nur mich genügend auf den Kopf stelle und genügend grüne Säfte trinke, vegan esse und so weiter, bla bla bla, dann muss ich mich nicht mehr mit diesem ganzen Scheiß auseinandersetzen. Mhm. Dann habe ich es endlich hinter mir.
Dann
das ist
sind
so verlockend, oder?
Dann sind meine ganzen Knäule von alleine offen, weil ich so viel Grünkohl-Smoothie getrunken habe, dass das von alleine zersetzt wird.
Geflutscht.
Ja, tschüss.
Ja.
Ja. Ja. Also es ist halt einfach, das zu glauben. Oder?
Mega, mega. Also ich erwische mich da schon manchmal auch selbst dabei.
Voll.
Zu denken, irgendwann ist es dann fertig und geschafft.
Also auch, als ob das wünschenswert wäre, ne?
Genau.
Und ich glaube, das ist halt das Problem, dass wir denken, dass das ist mein Ziel, weil wenn es da ist, dann ist alles gut.
Genau.
Und das ist ja Quatsch. Also es wird ja irgendwie nie alles gut sein. Und selbst wenn wir irgendwann in so einem beigen vor uns hin
dümpeln
angekommen sind, dann gibt es irgendwann andere Menschen oder andere Situationen, die dann auf einmal rote Farbe da reinschmeißen oder schwarze Farbe oder was weiß ich.
Ja, zum einen das und zum anderen, wenn ich dann wirklich ehrlich bin oder wirklich klar bin und schaue, ja, eben, will ich das Beige, will ich dieses gleichförmige, gleichströmige, will ich das wirklich? Ist das wirklich quasi das Leben? Dann muss ich sagen, nein, voll nicht.
Mhm.
Also, das, wie du vorhin gesagt hast, so im Körper sein oder das Sein, das unmittelbare Erleben auch von Gott, ist immer in allen Facetten, in allen Farben und ich finde das viel lebendiger, also das ist ja dann viel lebendiger als bloß in dieser einen Frequenz.
Das macht halt auch viel mehr Angst, aber...
Ja, ja.
Mhm. Ja, aber Angst ist immer ein schlechter Berater.
Absolut.
Hast du viel Angst?
Ich glaube, zum einen nein, bin ich sehr furchtlos und dann aber doch schon auch. Also zum Beispiel bei meinem Umzug vor 1,5 Jahren, als ich aus der Stadt Zürich, wo ich immer gelebt hatte, ins Tessin ging, haben mich viele gefragt, ja, hast du keine Angst? Du bist dann dort ganz alleine und deine Freunde sind alle hier, bla bla bla. So, na, voll nicht. Das war wirklich... hatte ich überhaupt keine Angst. Aber dann kleine Dinge wie irgendwie, ich weiß doch auch nicht. Was war das Letzte, wo ich dachte, ja, also wegen dem machst du dir jetzt Sorgen. Es kann ganz etwas Banales sein. Zum Beispiel mein Velo geht kaputt oder so. Und dann gibt es eine Angst irgendwie vor, wie komme ich jetzt von A nach B und wann wird das geflickt und wie teuer wird das? Also so wirklich das allerbanalste ever.
Mhm. Aber es ist ja witzig, weil so, man könnte ja sagen, so das, was du gesagt hast, gerade mit dem Umzug ins Tessin, das wäre ja auch voll nicht beige.
Nein.
Also das ist ja voll ins, keine Ahnung, welche Farbe hat das Tessin für dich emotional?
So Orange-Gold.
Schön. Mhm. Also halt voll ins Orange-Gold hinein. Und ja auch anscheinend ohne Angst. Voll schön.
Ja, mega.
Mhm.
Hast du viel Angst?
Ja.
Ja?
Mhm. Aber ich mach's halt auch immer trotzdem.
Nice.
Also ja, ähnlich. Ich bin vor 1,5, 1¾ Jahren in die Schweiz gezogen und kannte auch niemanden hier.
Ja.
Also ich hatte eine Freundin aus dem Studium noch, die in Basel lebt, aber sonst halt auch nix. Und ich weiß auch, dass meine Abteilungsleitung gefühlt 3-mal nachgefragt hat, ob ich auch wirklich kommen würde, ob ich auch wirklich, wirklich in die Schweiz ziehen würde. So, ja, schon.
Ja, das ist so unvorstellbar irgendwie, oder? Dass da jemand findet, ja eh klar, ich komme und ich quasi beginne quasi nochmals von neu.
Mhm.
Aber das hat ja auch was mega Schönes, nicht?
Voll.
Also ich finde das total befreiend.
Mhm. Ja, total.
Wie es dir geht.
Ja, also ich glaube, du wirst, glaube ich, Ähnliches im Tessin erlebt haben. So dieses Leben in vollen Zügen heißt auch eben, dass man sich selbst auch nochmal komplett neu erfinden, erleben, erspüren kann.
Ja.
Also wir haben vorhin übers Essen kurz gesprochen, so dass ich das Essen für mich entdeckt habe. Also auch kulinarisch entdecke ich, also ich habe die Schweiz auch kulinarisch entdeckt. So alles, was es irgendwie zu essen gibt, habe ich hier oder hier zu essen gibt, habe ich also fast alles schon irgendwie mal probiert.
Mhm.
So von irgendwie so komischen Kombinationen wie Elbler-Makronen oder sowas.
Komisch. What?
Ja, vielleicht.
Aber du meinst wegen dem Apfelmus?
Ja, voll.
Ah, ja, das ist, ja, okay, I see. Ja.
Solche Sachen, also so da irgendwie, das ist ja auch so voll ins Schmecken rein, ins ja. neue Schmecken, ins ja. Dinge neu erschmecken für sich selbst. Und ich finde es spannend, weil, also ich glaube, ich hatte auch Zeiten in meinem Leben, wo ich auf so eine Beige-Tendenz hingelaufen bin und dann irgendwann auch gemerkt habe, so nee, das bin ich nicht und das war ich noch nie.
Mhm.
Und aber das macht natürlich auch Angst, das für sich selber zu entdecken, finde ich. Also es selber rauszufinden oder zu merken, so nee, ich mache halt gern neu und ich habe halt gern die vielen Farben und ich schmecke und fühle und spüre gerne.
Ja.
Das war für mich auch ein Stück weit, ja, ein Stück weit eine Erkenntnis oder eine Selbsterkenntnis, die dann auch kurzzeitig erstmal Angst gemacht hat, so zu merken, so ich kann das andere, aber das macht mich nicht glücklich.
Hat das andere, das Beige, auch was so mit Lebensentwürfen zu tun, die vielleicht häufiger anzutreffen sind als unsere jeweiligen?
Ja, voll. Ja, voll auch. Genau. Ja.
Das ist schon auch, also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt da reinpasst, aber wenn es so einen Moment gibt von mal kurz links und rechts schauen und du siehst so, wow, shit, alle haben jetzt diese Kinder. Oder
voll.
Oder alle haben jetzt whatever. So.
Elektrofahrräder.
Das habe ich auch.
Ja, das ist okay. Du wohnst im Tessin, da gibt es auch ein bisschen Hügel. Ich glaube, okay. Da ist das sinnvoll.
Ja, manchmal gibt es diese Unsicherheit, oder woran orientiere ich mich?
Mhm.
Oder was sind meine Leuchttürme zum Beispiel? Mhm. Und dann finde ich den Körper, oder wenn ich dann zu Sinnen komme, finde ich den Körper mega hilfreich dabei, zu sehen, ah nein, es gibt keine Resonanz zum, was links und was rechts geschieht. Das ist der Weg, auf dem ich jetzt bin. Und ja.
In der Klinik, in der ich war, nach meinem Burnout, hatten wir eine ganz tolle Yoga- und Meditationslehrerin. Und die hat auch immer mit ihrem Körper gesprochen, hat ihm gesagt, Liebes, wie geht es dir gerade? Und das fand ich so schön. So, Liebes, wie ist es denn gerade eigentlich? Und sich dabei auch mal die Hand so auf die Brust gelegt.
Ja.
Und da ging es ihm auch darum, also wir spüren ja in unserem Körper, womit wir resonieren und wo sich unser Körper verschließt und wo wir uns öffnen können.
Mhm.
Und das habe ich irgendwie in einer Kommunikation mit einem sehr guten Freund von mir immer so, dass wir sagen so, nee, da macht es in mir so...
Ja.
Da macht es zu. Also da verschließt sich alles in mir.
Ja.
Und man merkt es ja einfach.
Ja.
So. Und bei mir war das halt dann auch zum Beispiel das Thema irgendwann so, dass ich gemerkt habe, nee, also ich habe einen Neffen und eine Nichte und ich kriege bald noch einen zweiten Neffen dazu. Und es ist total toll, aber wenn ich darüber nachdenke, dass das irgendwas, also dass das was für mich wäre, dann verschließt sich alles in meinem Körper. So ganz, ganz körperlich. Geht da alles zu.
Ja, und wer weiß, vielleicht ändert sich das irgendwann oder nicht. Aber ich finde so, den Mut zu haben, bei diesem unmittelbaren Empfinden zu bleiben und das auch zu irgendwie respektieren oder man könnte sagen ehren, finde ich mega wichtig.
Also, aber ist auch das, was du gesagt hast, ist auch die Frage, ne, woran orientiere ich mich?
Ja.
Weil es eben ganz viele Menschen gibt, die sich auch nicht irgendwie daran orientieren oder die da irgendwie so ganz klar sind in dem. Und ich dann häufig bei mir merke, so ich bin nicht ganz klar, ich muss mich unmittelbar damit auseinandersetzen, damit ich mich spüre und damit ich sagen kann, ja oder nein. So, also ich brauche die unmittelbare Reaktion von der Konfrontation und dann weiß ich, ob sich das nach einem Ja oder nach einem Nein anfühlt.
Mhm.
Also jetzt zum Beispiel auch direkt in Bezug auf meinen Umzug in die Schweiz. Ich hatte halt ein Bewerbungsgespräch und dann bin ich zum Bewerbungsgespräch auch nach Zürich gekommen. Und es war aber immer so, ja, ich mache das jetzt einfach mal, so mal gucken. So.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann den Anruf bekommen, dass ich die Stelle haben kann. Und dann musste ich mich aber kontrollieren und sagen, so, ich würde gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen, so, weil das ist vernünftig, das muss ich jetzt tun.
Das macht man so.
Das macht man so, genau. Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich quasi gedacht, okay, ich lasse es mal laufen und dann kam die Konfrontation und dann war eigentlich klar, ich mach's. So, ja. Safe. Und ich hätte auch direkt am Telefon zugesagt.
Ja, ja.
Voll. Aber dann war so dieses, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Können wir morgen telefonieren?
Manchmal denke ich auch, das sind so gute Moves. Also du brauchst es überhaupt nicht, aber es ist gut, weil dann für den Kontext, also du wirst eher irgendwie dann verstanden und es ist nachvollziehbar, als wenn du einfach sagst, ja logisch, ich komme morgen.
Es ist besser erklärbar auch für außen. Also sieht von außen irgendwie, ergibt es mehr Sinn.
Genau.
So, weil gerade wenn man so unmittelbar ist, wirkt es ja nach außen häufig so flatterig oder unkonkret oder wie auch immer. So, genau. Aber das ist es halt gar nicht, sondern es ist irgendwie die starke Verbindung, die dann eine direkte Konfrontation braucht. Und dann ist es sehr klar oder auch sehr nicht klar oder sehr klar, dass es nicht so geht.
Ja, absolut. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Frage Sinn macht, vielleicht auch nicht. Aber hat die Auseinandersetzung mit Emotionen auf einer tiefen Ebene etwas verändert in deinem Erleben von Spiritualität oder von Gott?
Ich glaube, ich bin demütiger geworden. Im Sinne von, ich merke, dass ich nicht bestimmte große Formen oder große spirituelle Praktiken brauche, große Inszenierungen brauche, um berührt zu werden, um mit mir selbst verbunden zu sein, um mit Gott verbunden zu sein auch. Da brauche ich das große Inszenierte nicht, sondern merke, dass es eben so ganz runtergebrochen auf so pointierte, kleine, sinnliche Erlebensdinge, dass das für mich reicht. Mit mir selbst in der Kirche zu sein und zwei, drei Töne zu singen.
Das große Inszenierte, das, was auch so abzielt auf Emotionen, meinst du?
Ja. Heißt nicht, dass mich das nicht trotzdem berührt. So, das spricht auch was in mir an. Aber das gibt mir persönlich keine spirituelle Nahrung. Was mich nährt, ist das Kleine, das Intime. Und da meine ich in dem Sinne, glaube ich, demütiger, weil ich gelernt habe oder erfahren habe, wie es ist, wenn die Emotionen irgendwie nicht mehr da sind oder ganz verdeckt sind. Und auch viel sensibler mit mir selbst zu sein und mir auch quasi zuzugestehen, dass es okay ist, wenn es nur das Kleine ist. Ergibt die Antwort Sinn für dich?
Absolut. Ich habe jetzt auch gerade daran gedacht, wie da oftmals vielleicht etwas sich das Feuerwerk und die große Inszenierung auch wünscht oder auch vom Erleben, dass das dann so was Großes ist und schon, ja, dass das Kleinste, Leiseste, Feinste ist, das ist es.
Es reicht schon.
Es reicht absolut, ja. So getraust du dich oder getrauen wir uns, ja, so präsent zu sein, um das wahrzunehmen, oder?
Und dann, ja. Und darauf zu vertrauen auch.
Genau.
Dass das auch reichen darf und auch reichen kann. Trotz der Sehnsucht nach dem Feuerwerk. So heißt ja nicht, dass das nicht auch Teil ist. Und nicht auch seinen Raum und seinen Platz und seinen Zeitpunkt hat, so voll. Spätestens beim Zürichfest.
Schöne Werbespot.
Das war gerade so komplett out of context. Das kannst du auch rausschmeißen, aber das war gerade so. Das war das letzte große Feuerwerk, was ich erlebt habe. Danke.
Jana Horstmann war das. Ihren Podcast I Feel You findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Website vom RefLab. Das Zürichfest, by the way, findet erst wieder 2026 statt. Falls überhaupt, habe ich jetzt gerade gelesen. Das ist noch unsicher. Wir hören uns aber auf jeden Fall wieder in 2 Wochen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis dann. RefLab.